Das unbesetzte Frankreich im Herbst 1940. Die Bahnhöfe und die Asyle, selbst die Plätze und Kirchen der Städte, voll von Flüchtlingen aus dem Norden. Viele waren inzwischen auf der Landstraße gestorben oder in einem Waggon. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass inzwischen noch viele geboren würden. Als ich mir einen Schlafplatz suchte, im Bahnhof von Toulouse, kletterte ich über eine liegende Frau, die zwischen Koffern, Bündeln und zusammengelegten Gewehren einem verschrumpften Kind die Brust gab. Wie war die Welt in diesem Jahr gealtert?
Transit. Ein Roman von Anna Segers. Hörspielbearbeitung von Bernhard Pfletschinger.
Bitte? Doch, doch, ich habe das auch gehört. Die Montreal soll untergegangen sein. Zwischen Dakar und Martinique. Natürlich, die Schifffahrtsgesellschaft gibt keine Auskunft. Aber eigentlich, wissen Sie, verglichen mit dem Schicksal anderer Schiffe, die heil über das Meer gekommen sind, die man dann nicht anlegen lässt, weil die Papiere der Flüchtlinge abgelaufen sind, die man eher auf hoher See verbrennen lässt, verglichen damit. Wollen Sie nicht ein bisschen bleiben? Wir könnten ein bisschen plaudern. Sie langweilen sich. Ich mich auch. Erlauben Sie mir, Sie einzuladen an meinen Tisch. Bitte sehr. Zu einem richtigen Abendessen habe ich leider kein Geld. Ein Glas Rosé und ein Stück Pizza. Einverstanden? Ach, Sie haben sich so gesetzt, dass Sie das Feuer des Pizzabäckers sehen können. Das ist interessant. Sie hätten sich ja auch mir gegenüber hinsetzen können mit Blick auf das Fenster, auf den Hafen. Die Sonne wird bald untergehen. Im Meer, dort hinten. Hinter dem Fort Saint-Nicolas. Ja, zuerst einmal trinken Sie ein Glas.
Garçon! Garçon!
Un rosé, s'il vous plaît.
Un rosé.
Et une pizza.
Et une pizza aussi.
Comme d'habitude.
Voilà.
Ah, dort unten, am alten Hafen, bin ich angekommen. Zu der gleichen Stunde wie jetzt. Es war also der Rand unseres Erdteils, das Mauselach Marseille. Der Rand der Welt, wenn man will. Vom stillen Ozean, von Vladivostok und China, bis hierher reicht diese Welt. Und hier ist sie zu Ende. Ich langweile sie, nicht wahr? Es kommt mir vor, als sehe ich es heute zum ersten Mal. Die Fähre, die Eisenbahnbrücke, die Inseln draußen im Meer, die Raden der Schifferboote. Rauchen Sie? Auf diesem Schiff, der Montreal, da gab es übrigens ein Paar, das ich einmal flüchtig gekannt habe. Flüchtig. Haben Sie diese aufregenden Berichte nicht gründlich satt? All diese ungeheuer spannenden Erzählungen von knapp überstandener Todesgefahr, von atemloser Flucht? Ich für meinen Teil habe sie gründlich satt.
Qu'est-ce que ce serait?
Le rosé, c'est prêt.
D'accord, oui. Mais le rosé ici.
Ah, merci.
Oui, mais pas.
Mich heute noch etwas erregt. Dann vielleicht der Bericht eines Eisendrehers, wie viel Meter Draht er schon in seinem Leben gedreht hat. Geben Sie Acht mit dem Rosé. Er trinkt sich wie er aussieht, wie im Meersaft. Sie werden unglaublich heiter. Alles ist auf einmal leicht zu tragen, auszusprechen. Und dann, wenn Sie aufstehen, zittern Ihnen die Knie.
Ich möchte Ihnen einmal alles von Anfang an erzählen. Einfach so, ja? Ich bin 1937 aus einem deutschen KZ getürmt. Bei Nacht und Nebel durch den Rhein geschwommen. Nach Frankreich. Im Frühjahr 1940 steckten mich die Franzosen in ein Arbeitslager. In der Nähe von Rouen. Nachts schliefen wir, Ausländer, halb Gefangene, halb sogenannte freiwillige Soldaten der Armee Frankreichs hinter Stacheldraht. Tags machten wir Arbeitsdienst. Wir mussten englische Munitionsschiffe beladen. Wir wurden furchtbar bombardiert. Von den Deutschen. Wir hatten hohe Verluste. Die deutschen Flugzeuge kamen so tief, dass ihre Schatten uns streiften. Und damals verstand ich, warum man sagt, unter dem Schatten des Todes. Die Deutschen näherten sich. Der Untergang der Welt stand bevor. Morgen, heute Nacht, sofort. Denn etwas Ähnliches, glaubten wir, sei die Ankunft der Deutschen. Der Kommandant des Lagers verstand die Welt nicht mehr. Für ihn war das noch ein echter Krieg. Als wir ihm lange genug dargestellt hatten, dass die Deutschen uns, ihre geflohenen Landsleute, sofort zusammenschießen würden, ließ er durchblicken, er würde nicht allzu schlimm hinter uns herknallen, wenn... Also kletterten wir, ein paar Dutzend Leute, nachts über die Lagermauer. Einer von uns, der Heinzis, hatte sein rechtes Bein im spanischen Bürgerkrieg verloren. Sie trugen ihn abwechselnd, weil es furchtbar eilte, in die Nacht, vor den Deutschen her.
Voilà la pizza.
Merci.
Voilà, bon appétit, hein?
Merci. Wie die meisten Menschen in diesen Tagen hatten wir das kindische Ziel, über die Loire zu kommen, in das noch nicht besetzte südliche Frankreich. Bon appétit. Wir gerieten in den Strom der Flüchtlinge. In das Maschinengewehrfeuer der deutschen Tiefflieger. Und eines Tages, ich hatte mich damals schon von den anderen getrennt, machte ich gerade Rast bei einem Bauernhof, als mich die Deutschen überholten. Zwei Motorradfahrer, dann eine Kolonne. Deutsche Befehle. Es hätte nicht viel gefehlt. Ich selbst wäre aufgestanden und stramm gestanden. Jedenfalls war jetzt mein Traum zu Ende, über die Loire zu kommen. In 5 Tagesmärschen zog ich nach Paris. Die deutschen Kolonnen fuhren neben mir her. All diese jungen, starken, hübschen Elitesoldaten. Sie hatten fast kampflos ein Land besetzt. Sie waren lustig. Sehen Sie, da verflog all meine Angst. Ich sah die mächtigsten Heere der Welt aufmarschieren und abziehen. Ich sah die Herren der Welt hochkommen und verwesen. Nur ich hatte unendlich viel Zeit zum Leben. Eines Sonntags früh ging ich nach Paris hinein. Die Hakenkreuzfahne wehte wirklich auf dem Hotel de Ville. Sie spielten wirklich vor Notre Dame den Hohenfriedberger Marsch. Ich wunderte mich und wunderte mich.
Hey, Paul. Paul!
Du hier? Mitten in Paris?
Du ja auch, Paulchen. Gut siehst du aus. Und so munter.
Ich war schon mal munterer, mein Lieber.
Seit wann bist du hier?
Seit über einer Woche. Ich kam nicht bis zur Loire.
Und wo wohnst du?
Ich hatte mal eine Freundin hier, Yvonne Binet. Ich wohne bei ihren Eltern.
Und deine kleine Freundin?
Sie ist in den Süden evakuiert worden, hat dort einen Vetter geheiratet, vor einer Woche.
Tja, Junge, das ist ja nun gar nicht heiter.
Es beißt mich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß zurzeit nicht auf Liebe eingestellt.
Was hockst du hier am Odeon auf einer Bank herum?
Ich begleite die älteste Tochter der Binets. Sie richtet die Wäsche von irgendwelchen Leuten in Heimarbeit her und trägt sie dann zurück. Und dabei begleite ich sie. Sie ist gerade dort drüben in dem grauen Haus. Jetzt hast du mich aber genug ausgequetscht. Was ist denn mit den anderen aus dem Lager? Mit Heinz, dem Einbeinigen. Wieso bist du überhaupt hier in Paris gelandet?
Das erzähle ich dir ein andermal. Ich fahre nächste Woche in den Süden, Junge. Ins Unbesetzte. Meine Familie wohnt in Cassis bei Marseille. Und wenn du es auch nicht glaubst, ich habe ein Danger-Visum für die Vereinigten Staaten.
Ein was?
Ja nun, ein Danger-Visum. Ein Spezialvisum für besonders gefährdete Leute.
Bist du denn besonders gefährdet?
Junge, ich habe ein Buch gegen Hitler geschrieben. Unzählige Artikel. Worüber lachst du?
Ich lachte gar nicht. Ich dachte gerade an Heinz. 35, von den Nazis halb totgeschlagen. Dann über Paris nach Spanien, zu den internationalen Brigaden, wo er ein Bein verliert. Einbeinig wird er weitergeschleppt durch alle Konzentrationslager Frankreichs. Zuletzt in unseres. Ich dachte auch an Vögel, die abfliegen können, in Schwärmen. Die ganze Erde ist unbehaglich. Und doch war mir diese Art zu leben ganz lieb.
Ich neide dir dieses Ding da gar nicht. Wie hieß es?
Danger Visum. Es ist mir vom amerikanischen Konsulat auf der Place de la Concorde bestätigt worden.
Los, erzähl doch mal, wie du nach Paris gekommen bist, Paul.
Durch ein Wunder. Wir zogen zu dritt ab. Hermann Axelrod, Ernst Sperber und ich. Den Axelrod kennst du doch sicher. Na, also, das war so.
Nun langweilig sie doch. Was interessiert sie, Hermann Axelrod? Der angeblich berühmte Theaterautor Hermann Axelrod. Dass der auf der Flucht aus dem Lager seine beiden Kameraden Paul und Ernst sitzen gelassen hatte. Interessiert sie das? Dieser Axelrod hatte Geld dabei. Viel Geld. Und damit kauft er sich auf der Straße ein Militärauto samt Chauffeur und rauscht in Richtung Paris ab. Als ich Paulchen damals in Paris traf, hatte der noch ein kleines Problem. Für ihn war es ein großes Problem.
Der Mann aus Lyon, der mich mit seinem Auto in den Süden fährt, hat einen Brief mitgebracht. Für Weidel.
Wer ist denn das nun schon wieder?
Psst, Junge, Junge. Ein ziemlich bekannter, Dichter. Er ist geflüchtet damals. Lebt jetzt hier in Paris. Der Brief ist von seiner Frau.
Ja, und?
Die muss jetzt schon in Marseille sein. Tja, und ich soll den Brief dem Weidel bringen, der wie wir hier in der Mausefalle sitzt.
Ja, nun, dann bring ihm eben den Brief.
Ja, das ist das doch gerade. Junge, hör mir zu. Weidel ist nicht mehr im Hotel in der Rue de Vaugirard. Ich war dort. Ich muss sagen, die Wirtin war ziemlich komisch, als ich nach Weidel fragte. Den Brief wollte sie auch nicht annehmen. Weidel sei weg. Basta. Mehr nicht. Ja, und jetzt...
Und jetzt hast du Angst, Paulchen. Weil der Dichter Weidel vielleicht schon von der Gestapo abgeholt worden ist. Du brauchst dich nicht mehr hin.
Ja, nun, er ist wirklich ein großer Dichter, Junge. Obwohl, auf jeden Fall, ich...
Für mich kann dieser Weidel auch Krawattenhändler sein. Gib den Brief her. Ich bring ihn hin.
Excusez-moi, madame. N'invite pas monsieur Weidel chez vous. Est-ce que je pourrais lui parler?
Weidel hat sich in diesem Hotel das Leben genommen, als die Deutschen einmarschierten. Die Wirtin kann Ärger vermeiden, weil sie einen Bekannten bei der Polizei hat. Weidel ist somit amtlich an Herzversagen gestorben und wird in aller Eile begraben. Zurückgeblieben ist nur Weidels Handkoffer. Und die Hotelbesitzerin war heilfroh, als ich, der angebliche Freund Weidels, den Koffer an mich nahm, mit falschem Namen quittierte und eilends abzog. Ich hatte mich mit Paulchen für den nächsten Morgen in der Kapulat verabredet und wollte ihm die Sachen Weidels übergeben. Wer aber nicht kam, war Paulchen. Am Abend dieses Tages, in der Dachmansarde bei den Binets, brach ich den Handkoffer auf. Er enthielt fast nur Papier. Manuskriptseiten. Ich las das Manuskript. Eine nicht zu Ende geschriebene Geschichte über einen Haufen verrückter Menschen. Recht durchgedrehtes Volk. Sie wurden fast alle in üble, undurchsichtige Dinge verwickelt. So hatte ich nur als Kind gelesen. Nein, zugehört. Ich fühlte dieselbe Freude, dasselbe Grauen. Der Wald war ebenso undurchdringlich, doch war es ein Wald für Erwachsene. Der Wolf war ebenso böse, doch es war ein Wolf, der ausgewachsene Kinder betörte. Es lagen noch zwei geöffnete Briefe in dem Koffer. Eine schöne Geschichte, aber leider, mein lieber Weidel, werden Sie einsehen müssen, dass man in Zeiten des Krieges solche Geschichten nicht mehr druckt.
Liebster, erwarte mich nicht zurück. Unser gemeinsames Leben ist zu Ende. Verlasse auch du Paris. Schnell. Heute noch.
Wenn schon, denn schon. Der Brief, den dieser Weidel nicht mehr lesen konnte.
Liebster, komme sofort so schnell wie möglich hierher nach Marseille. Ein mexikanisches Visum und Reisegeld liegen bereit. Du bist offiziell von der mexikanischen Regierung eingeladen. Aber es gibt kein direktes Schiff nach Mexiko. Man muss Zwischenländer durchfahren. Man braucht Transit. Das alles muss hier in Marseille beantragt werden. Komm schnell, Liebster. Verein dich mit mir durch welche Mittel auch immer, damit wir zusammen das Land verlassen. In eine neue, in eine bessere Zukunft.
Die Pizza. Ist doch ein sonderbares Gebäck. Man erwartet etwas Süßes. Da beißt man auf Pfeffer. Essen Sie, essen Sie. Ich habe noch genügend Brotkarten. Ich habe versucht, den Koffer von dem toten Weidel im mexikanischen Konsulat in Paris abzugeben. In der Rue Longin. Der mexikanische Konsul war nie da. Die Söhne der Binets, bei denen ich wohnte, waren in der Resistance. Da kam ihrer Gruppe die Gestapo auf die Schliche. Und die Binets fassten den Entschluss, im Süden unterzutauchen. Ich schloss mich ihnen an. Ich hatte auf einmal nicht mehr die geringste Lust, mich in Paris zu verkriechen. Am Morgen vor unserer Abreise trug ich den Handkoffer noch einmal auf das mexikanische Konsulat. Ich erlebte eine Überraschung. Es wimmelte dort jetzt gleichsam von Menschen. Innerhalb von Minuten. Das waren Spanier. Männer, Frauen, Kinder, hergelockt durch ein Gerücht, eine Hoffnung, dass das mexikanische Volk alle republikanischen Spanier aufnehmen würde. Schiffsnamen kursierten. Republica, Esperanza, Passionaria. Der mexikanische Vizekonsul wollte die Hinterlassenschaft des toten Weidel nicht annehmen. Er sei kein Notar. Ich musste ihm recht geben. Und so kam es, dass ich den Handkoffer des Dichters Weidel für mich selbst benutzte, auf der Reise in den Süden. Ich erspare Ihnen die Schilderung dieser abenteuerlichen Reise. Wir kamen jedenfalls bis in das Dorf, in dem Yvonne mit ihrem Mann, der stellvertretender Bürgermeister war, lebte. Ich hatte keine irgendwie gültigen Papiere, vor allem keinen Entlassungsschein aus dem Lager. Daraus waren wir ja geflohen. Der Mann von Yvonne verschaffte mir einen Flüchtlingsschein. Der Mann, dem dieser Schein einmal gehört hatte, dieser Seidler. Jedenfalls, ich hieß nun Seidler. Und heiße auch heute noch so. Siehst du das? Seidler. Sie werden verstehen, dass ich Sie nicht nach Ihrem Namen frage. Ersparen wir uns das. Jetzt ist sie untergegangen, die Sonne.
Ich glaube, ich setze mich auch so, dass ich das Feuer sehe. Eine kleine menschliche Schwäche.
Die Binet-Söhne blieben in diesem Dorf. Einer bei seiner Schwester Yvonne, der andere Marcel, bei einem Großonkel, der eine Pfirsichfarm am Meer hat. Und dort auf dieser Farm bin auch ich inzwischen gelandet, als Arbeiter. Damals aber wollte ich weg, nach Marseille. Und noch weiter weg. Yvonne hatte einen Vetter in Marseille. Er heißt Georges Binet. Seine Frau kommt aus Madagaskar. Sie haben einen kleinen Sohn. Georges arbeitet in einer Mühle. Auch seine Frau arbeitet in einer Zuckerfabrik. Sie heißt Claudine. Das war alles, was ich wusste, als ich allein nach Marseille kam. Zu Fuß. Marseille erschien mir so kahl und weiß, wie eine afrikanische Stadt. Ich glaubte beinahe, ich sei am Ziel. Wie oft wird mich dieses Gefühl noch trügen beim Einzug in eine fremde Stadt. Ich zottelte mit dem Handkoffer über die Canebière. Ich lief mit der Menge hinunter im Wind, der Licht und Schauer über uns trieb in rascher Folge. Und meine Leichtigkeit, die vom Hunger herrührte und von Erschöpfung, verwandelte sich in eine erhabene, großartige Leichtigkeit, wie geschaffen für den Wind, der mich immer schneller die Straße hinunterblies. Wie ich begriff, dass das, was blau leuchtete am Ende der Canebière, bereits das Meer war, der alte Hafen, da spürte ich endlich wieder, nach so viel Unsinn und Elend, das einzige wirkliche Glück, das jedem Menschen in jeder Sekunde zugänglich ist, das Glück zu leben. Ich hatte mich in den letzten Monaten immer gefragt, wohin das alles münden sollte. Das ganze Rinnsal, der Abfluss aus allen Konzentrationslagern. Versprengte Soldaten, die Söldner aller Heere, die Schänder aller Rassen, die Fahnenflüchtigen aller Fahnen. Hier also floss alles ab, in diese Rinne, die Canebière. Und durch diese Rinne ins Meer, wo endlich für alle wieder Raum war und Friede. Ich bin zu Yvonnes Vetter gegangen am ersten Tag, aber er war nicht da. Claudine, seine Frau, ließ mich nicht in die Wohnung. Sie wusste nichts von mir. Yvonne hatte vergessen zu schreiben. Sie wollte mich damals wohl loshaben. Ich habe den Jungen von Georges und Claudine noch auf der Treppe gesehen und bin dann gegangen. Irgendwann spät abends. Die Stadt war aus Furcht vor den Fliegern verdunkelt. Ich hatte schon ein Dutzend Hotels abgeklappert. Kam ich in einem Café ins Gespräch mit einem kleinen alten Mann. Er hatte einen Rock an von der Sorte, die längst bei jemand anderem in Fetzen gegangen wäre. Hier aber zufällig an einen Besitzer geraten war, der ihn durch Würde und Sorgfalt nicht untergehen ließ. Und wie der Rock, so der Mann. Er hätte längst im Grab liegen dürfen. Doch sein Gesicht war ernst und fest.
Was? Sie wollen hierbleiben? In Marseille? Ohne Visum? Sie dürfen doch nicht bleiben ohne Visum.
Und Sie? Wo treibt es Sie hin?
Ach, mein Ziel, lieber Freund, ist Caracas.
Caracas? Wo war das doch nur?
No, Caracas, lieber junger Freund, ist die Hauptstadt von Venezuela.
Ach, ja.
Schauen Sie, ich bin Kapellmeister, ja, aus Prag. Ja, Prag. Ich brauche also ein Orchester. Und in Caracas wartet ein Orchester auf mich. Nur muss ich diese Stelle noch in diesem Jahr antreten. In diesem Jahr 1940. Das ist das Problem.
Wieso ist das ein Problem?
Ich sehe, lieber Franzi, Sie sind noch ziemlich nahe in dieser Umgebung. Also, ich habe schon den Vertrag mit diesem Orchester gehabt. Auf den Kontrakt der Visum und auf das Visum der Transit, ja?
Und weshalb sind Sie nicht schon längst bei Ihrem Orchester?
Aber ich habe noch kein Visa de Sortie gehabt. Mir scheint, Sie wissen nicht einmal, was das ist. Also, das ist die Erlaubnis, Frankreich verlassen zu dürfen, ja? No. Und wie ich endlich dieses Visa de Sortie bekommen habe, war das Transit erloschen. Drauf das Visum und drauf der Vertrag. Jetzt muss der Vertrag verlängert werden, drauf das Visum zur Einreise in Venezuela und drauf das Transit für die Durchreise durch die dazwischenliegenden Länder.
Ich verstehe das nicht. Welchen Zweck soll es haben, Menschen an der Ausreise aus Frankreich zu hindern, die, wenn sie bleiben, in Arbeitslager eingesperrt werden?
Ey. Schauen Sie, Sie wissen doch eins, mein Sohn, dass jetzt die wirklichen Herren die Deutschen sind. Und was die deutsche Ordnung bedeutet, ist die Nazi-Ordnung. Sie hat nichts zu tun mit der Weltordnung der Alten. Sie ist eine Kontrolle, eine Art Kontrolle, durch die einer schlüpft, na, wenn er kontrolliert ist.
Gut, gut, wenn ihr aber kontrolliert seid, wenn ihr ein Visum habt, jo, meinetwegen für Venezuela.
No.
Was hat das für eine Bedeutung mit dem Transit? Warum läuft's überhaupt ab? Warum lässt man die Leute nicht durchziehen nach ihren neuen Wohnorten?
Mein Sohn, weil sich alle Länder fürchten, dass wir, statt durchzuziehen, bleiben wollen. Ein Transit, das ist die Erlaubnis, ein Land zu durchfahren, aber nur, wenn feststeht, dass man nicht bleiben will. Schaut, nehmen wir mal den Glücksfall an, der nämlich ein Wunder wäre. Ihr Schiffsplatz ist gesichert. Die Fahrt als solche. Gesichert, wenn Sie Jude sind, durch die Juden. Aber Sie sind ja keiner. Wenn Sie Arier sind, nur durch die christliche Hilfe. Und wenn Sie gar nichts sind, gottlos, rot, na, dann in Gottes Namen, durch Ihre Partei, durch Ihresgleichen.
Ja, hören Sie, es war wirklich ganz interessant, aber ich muss weiter. Ich brauche noch ein Hotel.
Aber glaub ja nicht, mein Sohn, du hättest dein Ziel erreicht. Ich habe gestern einen jungen Mann gesprochen, so alt wie du.
Sehen Sie doch, das Café wird geschlossen.
Der hat alles gehabt. Visum, Transit, Visa de Sortie, Schiffsbillett. Er war reisefertig. Ja, hat sich verabschiedet von seinen liebsten Menschen und so weiter und so fort. Aber wie er an Bord des Schiffes hat gehen wollen, hat ihm das Hafenamt den letzten Stempel verweigert.
Ja, und warum wohl?
Warum? Er war aus einem Arbeitslager geflohen, wie die Deutschen gekommen sind. Er hat keinen Entlassungsschein aus dem Lager gehabt, no. Und so war alles für ihn umsonst.
Ja. Zum Glück kommt das ja alles für mich nicht in Betracht. Ich hab nämlich nur einen Wunsch, hier eine Zeit lang in Ruhe zu bleiben.
Aber verstehen Sie denn nicht, Sie können hier nur in Ruhe bleiben, wenn Sie nachweisen, dass Sie abfahren wollen. Nur dann.
Adieu.
Ja, junger Mann, Sie haben Ihren Handkoffer vergessen.
Ach ja, tatsächlich. Adieu.
Adieu.
Ich hatte auch den Inhalt des Handkoffers vergessen. Ich würde ihn so bald wie möglich auf das mexikanische Konsulat bringen. Die Frau von Weidel würde sicherlich dort nachfragen. Und ich dachte daran, dass ich keinen Entlassungsschein aus dem Lager hatte. Alle Papiere waren dort geblieben nach meiner Flucht. Ich fand ein Hotel in dieser Nacht. Hotel de la Providence. Hotel zur Vorsehung. In der Rue de la Providence.
Bonsoir, madame. Est-ce qu'avez-vous une chambre pour moi, pour quelques nuits?
Oui, mais de quelle nationalité êtes-vous?
Je suis allemand.
Vous avez un sauf-conduit?
Die Wirtin fragte mich nach dem Sauf-Conduit, dem Passierschein.
Sauf-Conduit.
Als ich aus meinem Flüchtlingsschein den Namen Seidler in ihr Anmeldebuch hineinschrieb. Sie sagte, ihr Pech, wenn die Razzia kommt. In welches Land wollen Sie denn? Ich sagte, ich will bleiben. Sie wollen bleiben? Sie war ganz bestürzt. Warum denn nicht, sagte ich. Sie bleiben ja auch. Im Hotelflur standen Gepäckstücke von Spaniern, die alle in dieser Nacht abreisen wollten. Über Casablanca nach Kuba, von dort nach Mexiko. Also doch, es stimmt. Es gehen doch direkte Schiffe nach Mexiko. Ich schlief ein und träumte, ich hätte den Handkoffer stehen lassen. Ich suchte ihn an den unsinnigsten Orten, in meiner Knabenschule daheim, bei den Binets in Marseille, bei Yvonne auf dem Bauernhof, auf den Docks der Normandie. Da stand der Koffer auf einem Laufsteg. Die Flieger stießen en pique herunter und ich rannte noch einmal zurück in Todesangst. Als die Spanier in dieser Nacht auf ihr Schiff wollten, kam die französische Polizei und nahm alle waffenfähigen Männer mit. Hitler hatte kurz zuvor mit Franco einen Vertrag geschlossen. Die flüchtenden spanischen Republikaner sollten eingezogen werden in ganz Europa. Ich schloss mich den spanischen Frauen und alten Männern an, die zum mexikanischen Konsulat zogen, um gegen die Festnahme der jüngeren Männer zu protestieren. Ich hatte auch etwas zu erledigen auf dem mexikanischen Konsulat. Den Koffer des toten Dichters Weidel zurückgeben.
In der Angelegenheit Weidel kommen Sie also. Moment. El acto Weidel, por favor.
Enseguida. Tome usted.
Bien. Ihr Name ist auf meiner Liste. Gut. Aha, Herr Weidel. Auch in Ihrem Fall, denn Sie sind nicht der einzige Schriftsteller mit Pseudonym, kann ich Ihnen nur ein Visum nach Mexiko geben, wenn meine Regierung Ihren jetzigen Passnamen Seidler anerkennt. Das kann aber meine, also die mexikanische Regierung, erst tun, wenn für Ihre Identität gebürgt ist.
Aber ich heiße Seidler.
Aber ja, das weiß ich ja. Ich kann lesen,
Herr Seidler. Herr Konsul, hören Sie mich doch bitte einmal an. Es handelt sich hier um etwas anderes. Ich habe das schon Ihrem Vizekonsul in Paris erklärt. Hier, in diesem Koffer. Da ist ein Bündel Papiere. Manuskripte, Briefe. Das alles gehört
Herr einem... Herr Weidel, Sie können mir vorlegen, was Sie wollen. Es nützt nichts. Sie benötigen eine Bestätigung, dass Ihr Passname Seidler ist. Lassen Sie uns keine unnötige Zeit verlieren. Sie haben Freunde bei meiner Regierung. Veranlassen Sie diese Freunde, bei der mexikanischen Regierung zu bürgen für die Identität Ihres Passnamens Seidler mit Ihrem Schriftstellernamen Weidel. Das ist alles, Herr Weidel.
In der Nacht, nach meinem Besuch im mexikanischen Konsulat, gab es eine Razzia in meinem Hotel zur Vorsehung. Ich hatte mich mit 4 Deutschen angefreundet, die im Nebenzimmer hausten. Angehörige der Fremdenlegion, die von den Nazis zur Rückkehr nach Deutschland überredet worden waren. Einer von ihnen warnte mich in dieser Nacht. Er legte sich in mein Bett, als die französischen Polizisten kamen. Seine Papiere waren lupenrein. Ich hielt mich derweil auf dem Dach des Hotels versteckt. Der Mistral war so stark geworden, dass ich mich an einem Schornstein festhalten musste. Und während ich von dort oben auf das nächtliche Marseille starrte, dass es verdunkelt war, dass ich versteckte, wurden unter mir Menschen kontrolliert, festgenommen, fortgeschafft, weggeschleppt.
Garçon, un demi-rosé. Garçon!
Oui!
Un demi-rosé.
D'accord, très bien.
Wochen vergingen. Ich blieb in Marseille. Yvonne, meine frühere Freundin, hatte mir den Passierschein, den Sauf-Conduit, nachgeschickt und darauf bekam ich auf dem Fremdenamt in der Präfektur von Marseille eine Aufenthaltsgenehmigung für 4 Wochen. Nun war ich auch amtlich in Marseille angekommen. Ich lernte ein Mädchen kennen, ein schönes Mädchen. Sie hieß Nadine und arbeitete als Verkäuferin im Warenhaus Les Dames de Paris, die Damen von Paris. Die Fremdenlegionäre im Zimmer nebenan fingen mit ihrem Gegröhl an, jedes Mal, wenn ich Nadine in mein Hotelzimmer brachte. Viele Abende war ich nun Gast bei Georges Binet und Claudine. Als dann meine amtliche Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen war, bin ich einfach ins mexikanische Konsulat gegangen und habe mir eine Bestätigung ausstellen lassen von diesem kleinen, schlauen mexikanischen Konsul, dass nämlich die Feststellung meiner Identität sich verzögert. Was ja auch stimmte. Noch immer war Seidler nicht identisch mit Weidel.
Mit dieser Bescheinigung bekam ich auch prompt eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung. Ich wollte bleiben. Und wenn es sein musste, als der Dichter Weidel. Ich wollte in kein Lager zurück. Nadine ging schnell zu Ende. Wir mochten uns ganz gerne. Aber es reicht nicht aus. So ging jeder von uns wieder seine alten Wege. An mir lief in diesen Tagen Paulchen über den Weg. Diese ganz und gar gefährdete Person.
Ach, du bist das. Paris, warte mal. Paris. Ich erinnere mich. Du warst mit mir im Lager. Natürlich.
Wie geht's dir denn, Paulchen?
Furchtbar. Man will mich aus Marseille ausweisen. Dabei habe ich ein amerikanisches Danger-Visum. Was gibt's denn da zu lachen?
Du bist damals nicht zum Treffpunkt gekommen. Ich habe für dich einen Brief zu Weidel gebracht.
Richtig. Richtig.
Es war eine schlimme Sache mit dem Weidel.
Die Welt ist schlimm, ja, das stimmt. Tut mir leid, du, ich muss zum Komitee.
Dabei hatte dein Freund Weidel ein Visum. Ein schönes Visum für Mexiko.
So? Das ist eigentlich sonderbar. Nach Mexiko fahren doch nur
weißt
Leute,
du, die... Paul, du hast recht gehabt. Dein Freund, der Weidel, er hat was von Kunst verstanden.
Na ja, also, seine letzten Arbeiten sind, wie soll ich das nennen, etwas blasser. Aber Hauptsache, er hat ein Visum.
Gibt's aber eine Schwierigkeit. Das Visum lautet auf seinen Schriftstellernamen.
Was? Er heißt gar nicht Weidel?
Paulchen, was weißt du eigentlich von deinem Freund Weidel?
Von Weidel? Na, jetzt weiß ich zum Beispiel, dass er gar nicht Weidel heißt. Na, wie heißt er denn nun wirklich?
Seidler.
Sehr sonderbar. Dass jemand sich Weidel nennt, wenn er Seidler heißt? Er hat also Probleme wegen seines Namens, hä? Na schön. Ich werde mein Komitee veranlassen, dass es sich des Falles Weidel, Seidler annimmt. Ich bin in dem Komitee nämlich Vertrauensperson. Weidel soll bei uns vorbeikommen.
Nein, das geht nicht. Du kennst ihn. Er geht nicht gern unter Menschen. Es dreht sich nur um ein Telegramm. Die mexikanische Regierung soll bestätigen, dass sein Künstlername Weidel und sein richtiger Name Seidler ist.
Na schön. Ich würde das im Komitee veranlassen. Auch wenn ich für Weidels Menschenscheu wenig übrig habe. Ich halte sie für gekünstelt. Du scheinst ja inzwischen sein Kuli geworden zu sein.
Was bin ich geworden?
Na, Weidels Kuli. Na, das kennen wir. Weidel hat immer seine Kulis gefunden. Er versteht es, die Leute zu verzaubern. Aber nur auf Frist. Übrigens, selbst seine Frau.
Was ist das eigentlich für eine Frau, Paulchen?
Ach, sie ist nicht nach meinem Geschmack. Sie ist, ja, wie soll ich das sagen?
Also gut. Du wirst dem armen Weidel helfen. Kannst du mir auch ein paar Fragen pumpen?
Mein Lieber, da stehst du nur selber Schlange auf irgendeinem Komitee.
Ja, bei was für einem Komitee?
Du lieber Himmel! Bei den Quäkern, bei den Juden, bei der Hitzen, bei der Hayas, bei den Katholiken, bei der Heilsarmee, bei den Freimaurern. Aber ich muss jetzt schleunigst weg zu meinem Komitee. Bis bald.
Verdunklung. Ein seltsames Wort, nicht wahr? Damals begann etwas. Und ich? Ich wollte einen Zustand nicht beenden. Ich lebte hier in Marseille. Menschen wurden verhaftet und in Lager geschleppt. Andere kamen aus der Hölle und nicht weiter. Ich wurde von der Besitzerin des Hotels zur Vorsehung denunziert und kam davon. Er bettelte Geld bei den zahllosen Komitees und bekam es, wenn ich glaubhaft versicherte, abreisen zu wollen.
Voilà, Commande.
Ah, oui. Merci. Marcel, der Bruder von Yvonne, schrieb mir, ich könnte auf die Pfirsichfarm seines Großonkels kommen. Und dann traf ich Heinz wieder, den Einbeinigen. Erinnern Sie sich? Er war auch bis Marseille gekommen. Ich bot ihm meine Hilfe an. Da gab er mir doch Formulare, die damals seine Freunde aus dem Lager mitgenommen hatten, vor unserer Flucht. Alle mit ordentlichem Stempel. Und ich war ein Stück weiter. Hatte plötzlich einen Entlassungsschein. Bei einem dieser Gespräche mit Heinz, dem Spanienkämpfer, dem unbesiegbaren Heinz, das war in einem kleinen, schmutzigen Café hier ganz in der Nähe, da habe ich zu ihm gesagt, mein Leben geht ganz daneben. Kennen Sie das? Man kommt sich versteinert vor, ausgehöhlt. Man hat nur dieses eine Leben, diese eine Jugend. Und alles geht daneben. Und widerruflich.
Der deutsche Arzt?
Ja.
Zimmer 211.
Danke. Man braucht einen Arzt.
Du, man braucht einen Arzt.
Hallo!
Wer sind Sie?
Mein Name ist Zeidler. Ich wohne im Hotel de la Providence, habe französische Freunde in Marseille, deren Junge ist krank. Eine Art Asthma, glaube ich.
Ich komme sofort. Einen Augenblick.
Pass auf dich auf.
Bestimmt. Gehen wir, Herr Seidler.
Woher kommen Sie, Doktor?
Aus Dortmund. Ich war Leiter des dortigen Krankenhauses. Wie haben Sie mich gefunden?
Ratsch, man nannte mir Ihr Hotel. Wollen Sie auch über den Ozean?
Ja. In einem Krankenhaus in Caracas wird man mir eine Abteilung geben.
Caracas? Wo liegt denn das?
Mexiko.
Ist es schwer, dorthin zu kommen?
Geradezu teuflisch schwer. Es gibt kein direktes Schiff. Die Schwierigkeit liegt beim Transit. Man muss durch Spanien nach Portugal und von Lissabon zuerst in die Vereinigten Staaten, dann weiter nach Mexiko. Oder von hier nach Martinique, dann nach Kuba und schließlich Mexiko.
Sehen Sie mal, da drüben, bei der Maternité, die beiden Clochards. Die schlafen einfach auf der Erde. So wenig wie Bäumen ist denen der Gedanke gekommen, ihre Heimat zu verlassen.
Es ist noch weit.
Wir sind gleich da. Er heißt Georges Binet, ist Arbeiter. Seine Freundin, die Mutter des Jungen, heißt Claudine. Hier lang.
Das Feuer im Pizzaofen geht aus. Jetzt sind wir die letzten Gäste. Der Arzt behandelte den Jungen von Georges und Claudine. Er behandelte ihn sehr gut. Wir, Georges, Claudine und ich, wir hatten mit diesem Mann, ich will nicht sagen Freundschaft geschlossen, aber doch ganz gute Bekanntschaft. Damals, in der Zeit, als dieser Arzt öfter bei Georges und Claudine war als ich, als Nadine sich schon einen glatzköpfigen französischen Offizier geangelt hatte, in diesen Tagen saß ich auf dem Café Mont Ventoux. An der Canebière. Aber das kennen Sie. Ich hörte mir die Geschichten der Flüchtlinge an, blickte zum alten Hafen hinunter. Ein kleines Kanonenboot lag vor dem Quai des Belges. Die grauen Schornsteine standen zwischen den dürren Masten der Fischerboote, über den Köpfen der Menschen, die das Café mit Rauch und Geschwätz erfüllten. Der Mistral hatte wieder eingesetzt. Die vorübergehenden Frauen zogen die Kapuzen hoch. Kein Mensch bekümmerte sich um die Sonne über dem Meer, um die Zinnen der Kirche Saint-Victor, um die Netze, die auf der ganzen Länge des Hafendammes zum Trocknen auslagen. Sie schwatzten alle unaufhörlich von ihren Transits, von ihren abgelaufenen Pässen, von Drei-Meilen-Zonen und Dollarkursen, von Visa de Sortie und untergegangenen Schiffen. Ich wollte aufstehen und fortgehen. Da schlug meine Stimmung um. Ein großartiges Geschwätz, uraltes Hafengeschwätz. So alt wie der Hafen selbst, sogar noch älter. Wunderbarer, zeitloser Hafenklatsch, der nie verstummt ist, solange es ein mittelländisches Meer gegeben hat.
Phönizischer Klatsch und kretischer, griechischer, thrakischer und römischer. Niemals waren die Thraker alle geworden, die bange waren um ihre Schiffsplätze und um ihre Gelder, auf der Flucht vor allen wirklichen und eingebildeten Schrecken der Erde. Mütter, die ihre Kinder, Kinder, die ihre Mütter verloren hatten. Reste aufgeriebener Armeen, geflohene Sklaven. Aus allen Ländern verjagte Menschenhaufen, die schließlich am Meer ankamen, wo sie sich auf die Schiffe warfen, um neue Länder zu entdecken, aus denen sie wieder verjagt wurden. Immer alle auf der Flucht vor dem Tod, in den Tod. Auch in den alltäglichsten Tod. Ich fühlte mich uralt. Jahrtausende alt. Weil ich alles schon einmal erlebt hatte. Und ich fühlte mich blutjung. Begierig auf alles, was jetzt noch kam. Ich fühlte mich unsterblich. Doch dieses Gefühl schlug abermals um. Es war zu stark für mich Schwachen. Verzweiflung überkam mich, Verzweiflung und Heimweh. Mich jammerten meine 27 Vertanen in fremde Länder verschüttete Jahre.
Entschuldigung. In das Café Mont Ventoux kam eines Tages eine Frau. Sie kam herein und... Weidel hätte das anders ausdrücken können. Ich kann nur sagen, sie kam herein. Sie blieb gleich stehen und sah sich um. Auf ihrem Gesicht lag angespannte Erwartung. Fast Furcht. Sie suchte jemand. Und fürchtete sich davor, diesen jemand zu finden. Ich gönnte diese Frau niemandem.
Damals, die Engländer standen kurz vor Tripolis, fragte sich alle Welt, marschieren die Deutschen in Südfrankreich ein oder legen die Engländer Marseille in Schutt und Asche? Ich aber begegnete dieser suchenden Frau immer wieder, in den Cafés, auf den Straßen. Begann sie jeden Tag zu suchen, zu verfolgen. Selbst nachts, in meinem Hotelzimmer, in meinen Träumen, setzte sich diese verrückte Suche fort.
On peut pas dormir. Ich kann das nicht ertragen. Ach so, pardon.
C'est un mal gut sein, junger Mann. Kommen Sie rein für einen Spatz. Die Hunde tun Ihnen nichts. Ich könnte die Viecher auf der Stelle schlachten, das sage ich Ihnen.
Ja, und warum tun Sie es nicht?
Weil ich mit meinem Visum nur in die USA hineinkomme, wenn ich eine moralische Bürgschaft habe. Ein Zeugnis von amerikanischen Bürgern, dass ich makellos bin. Stubenrein, sozusagen. Nun frag ich Sie, mein Herr, wo soll ich, eine Frau, die immer alleine lebt, zwei amerikanische Bürger hernehmen, die für mich ihre Hand ins Feuer legen? Dass ich nie Geld unterschlagen habe, den Russenpakt verdamme, den Kommunisten nicht gewogen bin, nicht gewogen war und nicht sein werde, keine fremden Männer in meinem Hotelzimmer empfangen und ein ganz und gar sittliches Leben führe.
Wollen Sie sagen, dass diese beiden Kälber dort jetzt Ihre Bürger sind?
Diese Doggen gehören einem alten amerikanischen Ehepaar, dem es in Good Old Europe zurzeit so wenig gefallen hat, dass es schleunigst mit dem Clipper nach Boston zurückgeflogen ist. Nur diese Hündchen durften sie nicht mit ins Flugzeug nehmen. Da habe ich ihnen versprochen, die Hunde heil über den Teich zu bringen. Im Schiff. Und sie haben mir die moralische Bürgschaft gegeben. Verstehen Sie jetzt, Herr Nachbar, dass ich diese Tiere wasche, bürste, hege und pflege? Ich würde sie auch über den Ozean schleppen, wenn sie Löwen wären.
An diesem Morgen bin ich in ein kleines, schäbiges Café gegangen, gegenüber dem Mont Ventoux. Der Mistral trieb bald einen jähen Regen gegen die Menschenmenge, bald ebenso jähes Licht. Sie kennen das, diesen raschen Wechsel, die Plötzlichkeit. Und dann erschien auf der Schwelle wieder die Frau. In der hochgezogenen Kapuze sah ihr Gesicht noch kleiner und blasser aus als sonst.
Sie hatte schnell die Anwesenden überflogen und war gleich wieder auf der Candière verschwunden. Ich folgte ihr, sah irgendwann ihre hohe spitze Kapuze in den Menschenmengen auf dem Quai de Belge. Ich erreichte das Tor der Kirche Saint-Victor. Da stand sie bei den Kerzenhändlerinnen. Es war gar nicht die Frau, die ich suchte, sondern mein fremdes, hässliches Weib, das sogar um die Kerzen feilschte, die für ihr Seelenheil brennen sollten. Ich trat in die fast leere Kirche, entdeckte dann die Treppe hinter einer Mauer, die unentwegt Menschen hinuntergingen, in den Fels hinein, bis zur Gruft, in der die Messe gelesen wurde. Und mir kam es vor, als wäre dieser Raum nicht nur unter der Stadt, sondern auch unter dem Meer, ja. Ich hörte das Meer über mir rauschen.
Ihr kleinen Mädchen, wer hat sie euch eingeflüstert? Die Angst vor dem Tod, die teuflische Angst vor der Erlösung. Ich bin dreimal gestäubt, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr durch Mörder, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden. In Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meere, in Gefahr unter falschen Brüdern.
Ich musste noch einmal aufs mexikanische Konsulat. Beim Fremdenamt war wieder mal meine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen. Ich hatte den Jungen von Georges und Claudine dabei. Das mexikanische Konsulat, selbst das Wappen, war neu gestrichen. Vor dem Konsulat stand eine lange Menschenschlange. Es sollten jetzt doch direkte Schiffe nach Mexiko gehen. Man nannte auch wieder ihre Namen. Republica, Esperanza, Passionaria. Ich setzte den Jungen in ein Café, spendierte ihm einen Saft und stellte mich am Ende der Schlange an.
Da sind Sie ja endlich, Herr Seidler. Wir haben Sie überall suchen lassen. Sie haben Ihre Adresse nicht ordentlich eintragen lassen. Die Bestätigung meiner Regierung ist angekommen. Setzen Sie sich.
Danke.
Jetzt brauchen Sie, da Ihre Identität beglaubigt ist, noch die Bescheinigung der Deutschen, dass sie nicht mehr als deutscher Staatsbürger betrachtet werden. Sonst erhalten sie von der französischen Präfektur keine Ausreisegenehmigung.
Nach meinem Flüchtlingsschein bin ich halb saarländisch, halb elsässisch.
Aber, Herr Seidler, Sie sind doch in Schlesien geboren.
Ich war im Saargebiet zur Abstimmungszeit.
Dann sind Sie ja fast Franzose. Sie werden in diesem Fall erst recht bei der Erlangung des Visa des Sortierschwierigkeiten stoßen.
Mit Ihrer Hilfe werde ich mich schon durchbeißen. Was raten Sie mir zu tun?
Sie gehen zuerst zum amerikanischen Reisebüro und lassen sich eine Bescheinigung geben, dass Ihre Schiffspassage bezahlt ist.
Bezahlt?
Gewiss, Herr Seidler. Bezahlt. Dieselben Freunde, die bei meiner Regierung ihr Visum durchsetzten, haben ihr Reisegeld voll ausbezahlt bei der Exportline in Lissabon. Überrascht Sie das? Mit allen Unterlagen gehen Sie dann sofort auf das amerikanische Konsulat. Dort stellen Sie einen Antrag auf Transit.
Beim amerikanischen Konsulat?
Sie können doch wohl nicht auf dem Wasser gehen. Es gibt kein direktes Schiff nach Mexiko. Sie brauchen also ein amerikanisches Transit.
Und die Republika, Esperanza, die Passionaria?
Alles Phantomschiffe. Wenn Sie das Transit vom amerikanischen Konsulat haben, brauchen Sie noch ein spanisches und ein portugiesisches Transit. Denn Sie fahren ja von Lissabon ab. Hoffentlich. Guten Tag, Herr Seidler.
Also. Aber das machen Sie nicht mehr, Seidler. Der Junge ist noch krank. Sie können ihn nicht stundenlang durch die Stadt schleppen.
Ich wusste nicht, dass es auf dem Konsulat so lange dauern wird, Doktor.
Er wird gleich schlafen. Gehen wir. Au revoir, Madame.
Salut, Claudine.
Au revoir, Doktor.
Plus tard.
Salut.
In welche Richtung gehen Sie?
Ich hätte heute wegfahren können.
Sie hätten wegfahren können? Und weshalb sind Sie dann noch hier?
Ich hätte eine Frau zurücklassen müssen. Ihr fehlen noch einige Papiere.
Haben Sie keine Angst, drüben Ihre Arbeit zu verlieren, wenn Sie hier mit dieser Frau auf Ihre Papiere warten? Sie sind doch vor allem Arzt.
Das ist ja gerade die unlösbare Frage, über die ich Tag und Nacht nachgrübel.
Da gibt's eigentlich nichts mehr zum Grübeln. Sie sind ja da geblieben.
Es ging zu schnell. Verstehen Sie?
Nein.
Na, was verstehen Sie nicht?
Dass jemand nicht wissen soll, was ihm das Wichtigste ist.
Dieser Arzt hat mich dann zu einem Abendessen eingeladen. Hierher, in diese Pizzeria. An diesen Tisch. Seine Begleiterin, die Frau, deretwegen er nicht abgefahren war, sie kam etwas später. Das kleine Gesicht, die zurückgeschlagene Kapuze. Wieder der suchende, fast ängstliche Blick. Da entdeckte sie den Arzt und mich und kam an diesen Tisch.
Oh, Marie. Das ist Herr Seidler. Setz dich. Er kennt übrigens eine Möglichkeit, nach Lissabon zu kommen. Ohne Transit. Über Oran, nicht wahr?
Es ist ein Frachter, er fährt Kupferdraht. Aber Doktor, Sie müssten da alleine fahren. Für eine Frau ist das nichts. Das kommt gar nicht in Betracht.
Für mich kommt alles in Betracht. Ich will nur weg von hier. Die ist mir gleichgültig.
Möchtest du ein Glas Rosé?
Ja.
Die Leute vom Hafen und die vom Schiff würden das Risiko erst gar nicht übernehmen. Einen Mann kann man überall verstecken. Eine Frau nicht. Damals war mir klar, dass ich diesen Arzt von unserem Tisch wegschieben musste. Aus der Pizzeria weg. Aus der Stadt. Über das Meer. Schon als er den Jungen von Georges und Claudine behandelt hatte, war ich eifersüchtig auf ihn gewesen, auf seine Ruhe, auf seine Macht über Menschen. Aber jetzt, als diese Frau neben ihm saß... Die Schiffspassage über Oran, die ich in einer Hafenkneipe ergattert hatte, ließ ich dann doch dem einbeinigen Heinz. Und er ist drüben angekommen. Er hat sogar die Leute auf dem Schiff so beeindruckt, dass sie kein Geld von ihm haben wollten. Ich traf mich dann öfters mit dieser Frau. Mit Marie. Ohne den Arzt. Oft hier in dieser Pizzeria. Marie setzte sich immer so, dass sie das offene Feuer des Pizzabäckers sehen konnte. Jetzt ist es schon erloschen, sehen Sie? Ich ging dann auf das amerikanische Konsulat, so wie es mir der mexikanische Konsul geraten hatte.
Warum haben Sie eigentlich nicht, wie viele Ihrer Kollegen, ein Visum für die Vereinigten Staaten beantragt? Warum für Mexiko?
Ich nahm das erste Visum, das sich mir bot.
Es ist doch unbestreitbar so, Herr Seidler oder Herr Weidel, dass Sie einflussreiche Freunde in gewissen Kreisen der mexikanischen Regierung haben. Freunde, die Spanier sind, die einstmals hohe Ämter in der ehemaligen Regierung der ehemaligen Spanischen Republik bekleideten. Das ist unbestreitbar.
Freunde in einer Regierung? Gewiss nicht.
Sie haben einen Artikel geschrieben, der Aufsehen erregt hat. Sie haben für die Presse dieser Republik geschrieben. Ich meine, Ihre Darstellung über die Massenerschießung von Roten in der Arena von Badajoz.
Ich habe nie dergleichen geschrieben.
Wenn Sie von mir einen Transit für die Vereinigten Staaten von Amerika haben wollen, Herr Seidler, müssen Sie mir einen Birken nennen.
Paul Strobel. Paul Strobel vom Hilfskomitee in der Rue Aix.
Als ich das amerikanische Konsulat verließ, kam ein Sanitätsauto. Der Kapellmeister aus Prag war in einer Menschenschlange zusammengebrochen. Tot. Diesmal hatte er alle seine Papiere wieder zusammen. Er brauchte nur noch das amerikanische Transit. Und das hätte er bekommen.
Moment mal.
Hey! Marie! Marie!
Jetzt setzen Sie sich an diesen Tisch. Und jetzt trinken Sie. Und jetzt hören Sie mich an.
Was wollen Sie denn von mir?
Nur wissen, wen Sie suchen. An allen Orten. Von morgens bis abends.
Ich suche Ich suche einen Mann, von dem behauptet wird, er sei hier. Hier in Marseille. Einmal in diesem Café, einmal in diesem Amt, einmal im Hotel. Aber immer, wenn ich zu diesen Orten komme, ist er schon fort. Es ist wie verhext.
Ein sonderbarer Mann. Kennen Sie ihn gut?
Er war mein Mann. Wenn ich ihn nicht finde, kann ich nicht abfahren. Er hat alles, was mir fehlt. Ich meine, er hat das Visum für Mexiko. Er muss nur vor dem Konsul erklären, dass ich seine Frau bin und ich kann...
Mit dem Arzt abfahren.
So ähnlich, so ungefähr. Den einen finde ich nicht, den anderen halte ich nutzlos auf.
Wer hat denn überhaupt Ihren Mann hier in Marseille gesehen?
Alle, außer mir. Die Angestellten im mexikanischen Konsulat, der Corse im amerikanischen Reisebüro. Dort muss er erst gestern gewesen sein.
Wie heißt denn Ihr Mann, Marie?
Ich heiße ja auch noch so. Weidel. Was haben Sie denn? Was fehlt Ihnen denn?
Gar nichts fehlt mir. Was soll mir denn fehlen? Weiter.
Er hat überall eine falsche Adresse angegeben. Eine Straßennummer, die es gar nicht gibt. Sagen Sie irgendetwas.
Ohne Mann... Kein Visum. Wo haben Sie ihn denn verlassen?
In Paris. Ich bin mit ihm aus Deutschland geflohen. Ich war jung, sehr jung. Und er, ein alter, kranker und auch ein schlechter Mann. Geben Sie mir eine Zigarette, bitte. Ja. Als der Krieg begann, brachte er mich in ein Haus außerhalb von Paris. Und danke, dort habe ich ihn, den Arzt, kennengelernt. Die Deutschen kamen näher. Ich fuhr nach Paris. Ich suchte meinen Mann, aber er war umgezogen. Niemand wusste, wo er geblieben war. Und in Paris traf ich zufällig den Arzt wieder. Er brachte mich mit seinem Auto bis zur Loire, dann hierher. Einmal haben wir eine verwundete Frau ins Auto genommen, aber es war zu spät. Sie verblutete. Wir warfen den Leichnam aus dem Auto. Die erste Loirebrücke war gesprengt. Die Autos und Wagen hingen am Ufer und in den Stücken der gesprengten Brücke. Oh, die Tiefflieger. Oh, die Menschen hingen in den Trümmern der Brücke und schrien. Wir hielten uns eng umschlungen, er und ich. Und ich versprach ihm weiter zu folgen, bis an das Ende der Welt. Bis an das Ende der Welt. Es erschien mir sehr nah, ganz nah. Aber wir kamen über die Loire und sogar bis hierher. Und ich war allein mit dem Mann, der mich zufällig in Paris wiedergefunden hatte, statt mit dem Mann, den ich in Paris gesucht hatte.
Hör auf mit dem Unsinn, Marie. Red dich nicht auf den Zufall hinaus. Du lügst, hörst du? Du hast damals deinem Mann einen Brief geschrieben. Und
was weißt du von diesem Brief? Wie kannst du etwas von einem Brief wissen?
Viel interessanter ist doch die Frage, weshalb Weidel, wenn er tatsächlich hier ist, sich nie mit dir in Verbindung gesetzt hat.
Die Konsuln irren sich. Sie haben einem Toten das Visum ausgestellt. Wenn er hier wäre, würde er mich finden. Um jeden Preis. Ach, das Glas ist leer. Er war schon vor uns hier, ist längst abgefahren. Aber diesmal werde ich ihn einholen.
Vielleicht ist er schon zu weit fort. Und wenn du recht hast, wenn die Konsuln sich irren, wenn es sie nicht mehr gibt.
Die Konsuln sollen sich irren? Hm. Kein Pünktlein entgeht ihnen, kein Strichlein. Nein. Mir kam der sinnlose Gedanke nur, weil man mich zwingt, hier still zu sitzen. Sobald ich ihn suche, dann weiß ich, es gibt diesen Mann.
Sie haben die Passage über Oran einem anderen vermittelt? Ah, das macht nichts. Ich habe eine Passage über Martinique gebucht. Marie sagt, dass sie ihr helfen. Bei der Suche nach ihrem Mann, bei der Ausreise? Ich möchte Ihnen etwas erklären, Herr Seidler. Ich habe Marie mit meinem kleinen, braven, schäbigen Auto aus dem Krieg herausgefahren. Gleich nach unserer Ankunft in Marseille hätten wir nach Afrika fliehen können. Es gab noch Schiffe, nach Casablanca. Da fing Marie zu zögern an. Sie zögerte und zögerte. Marie wird immer zögern. Sie wird sich auch nie entscheiden können, endgültig zu bleiben. Sie wird sich zu nichts auf Erden endgültig entscheiden können. Bevor sie nicht einen Mann wiedergesehen hat, der vielleicht tot ist.
Du wirst mir helfen. Du hast mir schon geholfen und ich... Du bist so fern.
Es ist nichts.
Wir wollen jetzt ruhig beieinander sitzen. Wir stellen uns vor, es gibt keine Abfahrt, keine Schiffe, keinen Abschied. Wir spielen ein Spiel. Wer am längsten aushält.
Es ist sehr spät geworden. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Über Weidel. Von seiner Frau erhält er einen Abschiedsbrief. Die Deutschen stehen vor Paris. Er könnte im Auto des berühmten Theaterautors Axelrod, erinnern Sie sich, mitfahren in den Süden. Aber dann ist doch kein Platz für Weidel in diesem Auto. Axelrod hat eine neue Geliebte, schön wie in die Luft gehaucht, und ihre Koffer brauchen Platz. Ich habe dieses goldhaarige Mädchen übrigens hier in Marseille noch gesehen, mit Axelrod, der schon wieder eine neue Freundin hatte. Mit Paulchen, dem Unermüdlichen und anderen Leuten. Also kam Weidel nicht aus Paris heraus. Dann das abgelehnte Manuskript. Und je mehr ans Licht kam, desto mehr verstand ich diesen Mann, der sich eine andere Ruhe ausgesucht hat, eine beständigere. Und ich ging aufs mexikanische Konsulat und setzte durch, dass meine Frau, Marie Weidel, eingesetzt wird in die Rubrik Wiesenantragsteller begleitende Person. Ich traf sie wieder und wieder auf ihrer Suche durch die Stadt. Und ich war der einzige Mensch, der wusste, dass ihre Suche zwecklos war.
Ich bekomme ein Visum, ist das wahr?
Ich habe einiges erreicht. Du darfst dich nur nicht einmischen.
Aber es eilt, mein Freund will...
Ja, der Doktor wird auch noch etwas warten müssen. Man wird noch weiter zu dritt auskommen müssen.
Zu dritt? Wer ist der Dritte?
Ich. Wen hast du gesucht, als du hier hereingekommen bist?
Dich.
Mich? Wegen des Visums? Nicht dein Mann?
Es hat keinen Zweck mehr, ihn zu suchen. Ich warte, bis er mich selber findet.
Möchtest du zurück nach Deutschland?
Zurück?
Claudine, die Frau von Georges, sagte einmal, er fliegt ein Blatt zu seinem alten Zweig zurück. Als dass ein Mensch...
Der Mensch ist kein Blatt, er kann hin, wohin er will. Er kann auch zurück. Oh, jetzt essen wir was. Eine große, runde, scharfe Pizza.
Schau mal, wer da kommt.
Hallo, ihr beiden. Oh, so, hier ist meine Brotkarte. Ich war gerade bei den Transport Maritim. Ein Schiff fährt noch in diesem Monat direkt nach Mexiko. Was ist, Marie? Hey, Seidler.
Hör mal, mein Lieber, wenn du genau wüsstest, dass mein Visum nie käme, würdest du dann trotzdem mit diesem Schiff fahren?
Ja, mein Liebes. Diesmal würde ich fahren.
Obwohl du mir gesagt hast, dass ich dein Glück bin? Deine große Liebe?
Ich habe dir auch immer gesagt, dass es etwas auf Erden gibt, was mir noch mehr wert scheint als mein Glück, meine große Liebe.
Trinken Sie mal gefälligst ein paar Gläser. Dass Sie uns einholen, dass Sie imstande sind, uns etwas Vernünftiges zu erzählen.
Ja, und Sie, Seidler, warum tun Sie so, als berührte Sie das alles nicht? Gibt es etwa keinen Steckbrief der Nazis von Ihnen? Wollen Sie hierbleiben? Haben Sie keine Angst? Ha? Entschuldigen Sie.
Dieser Arzt fragte mich damals, ob ich die Liebe zwischen Mann und Frau für das Wichtigste halte. Ich sagte, dass ich gar nichts davon halte. Dass aber leider etwas fest vermischt ist mit dieser flüchtigen, fragwürdigen Sache. Etwas tödlich Ernstes. Und dass mich das immer schon gestört hat, dass das Wichtigste auf der Welt so vermischt ist mit dem Flüchtigsten und Belanglosesten. Der Arzt besuchte noch einmal den Jungen von Claudine und Georges. Der Junge hasste mich und den Arzt, weil alles, was uns beschäftigte, nur mit Fortgehen zu tun hatte.
Geht alle zum Teufel, sagte dieser Junge, als ich ihn trösten wollte. Und Claudine sah mir kopfschüttelnd nach, als ich mich wieder auf die Jagd machte, nach Wiesen, Transits und Bescheinigungen.
Das Schiff fährt heute Nacht, Seidler.
Ich helfe Ihnen beim Kofferpacken. Ich ging mit ihm zum Hotel Hommage auf der anderen Seite des Cours Belsens, hoch in das Zimmer, in das ich damals geschickt worden war, als der Junge einen Arzt brauchte. Überall Flüchtlinge, Transitäre, die sich um die wenigen Öfen scharten. Es war Winter. Und der Mistral schnitt durch Mauern und Leiber. Marie stand mit spöttischem Gesicht im Zimmer herum, als wir die Koffer packten. Der Arzt machte eine Flasche Rum auf. Wir saßen auf den Koffern und tranken. Um 5 Uhr morgens kam das Taxi. Marie hatte immer noch den spöttischen Gesichtsausdruck, als wir uns die Hand gaben. Und dann war ich mit Marie allein. Ein Würfelspiel. Ein Losgewinn.
Halt die Hände vors Gesicht. Bleib in dieser Ecke hocken. Rühr dich nicht. Bleib still. Ganz still.
Lass sie austrauern. Lass ihr Zeit.
Was mir bevorsteht? Oh ja, ich weiß es. Liebe. Nochmals Liebe. Wieder einmal Liebe. Was auch sonst.
Dann muss sie ihre 7 Sachen packen und in mein Hotelzimmer ziehen. Später können wir Marseille verlassen, zu Marcel und seinem Onkel gehen, auf die Pfirsich fahren.
Hör mal.
Wir werden manchmal Pizza essen gehen und dann Rosé dazu trinken. Sie wird in meinem Arm einschlafen und aufwachen. Das wird alles sein. Alle diese dürftigen Posten ergeben zusammen eine gewaltige Summe. Das gemeinsame Leben.
Hier bin ich wieder. Ich hatte eine Kabine gebucht auf diesem Schiff nach Martinique. Eine französische Militärkommission ist gekommen und hat alle Kabinen beschlagnahmt. Für Offiziere. Die Leute haben Zwischendeck. Die haben erfahren lassen, die Leute mit den Kabinen nicht. Narren werden ankommen. Aber ich werde hier verrecken.
Das nächste Schiff, der Transport Maritime, die Montréal, geht am 8. des nächsten Monats nach Martinique. Der Arzt hatte alle seine Papiere. Er konnte das Schiff nehmen. Und ich musste es auch nehmen, weil man mir das spanische Transit verweigerte. Weil der Dichter Weidel über die Massaker der Putschisten in Spanien geschrieben hatte. Und somit würde auch Marie dieses Schiff nehmen, die Montréal. Sie wunderte sich, wie ich ihr, der Frau Weidel, helfen konnte. Ich verschaffte ihr mit Hilfe dieses Theaterautors Axelroth das amerikanische Transit, das ich selbst, dank Paulchen, bereits in der Tasche hatte. Irgendwann würde ich ihr alles sagen müssen. Auch, dass ich beschlossen hatte, mitzufahren. Nachdem ich die Route über Lissabon aufgegeben hatte, um mit der Montréal zu fahren, gelang es mir sogar, von einem Flüchtling, der zurück in seine osteuropäische Heimat fahren durfte, das Schiffsbillett für die Montréal zu bekommen. Ich überschrieb ihm dafür das Reisegeld, das Weidels Freunde in Lissabon deponiert hatten. Das Lokal wird geschlossen. Aber wir werden uns schon nicht vor die Tür setzen. Damals, auf all diesen Gängen in Ämtern, Cafés und Reisebüros, bin ich einmal in einem Hotel SS-Offizieren begegnet. Und einmal fuhr ein deutsches Militärauto mit Nazi-Flagge durch Marseille.
Und ganz Marseille stockte der Atem. Ich möchte Sie etwas fragen. Vor was fürchten wir uns eigentlich? Vor dem Tod? Oder nur vor einem bestimmten Tod? Vor dem Tod, der mit SS-Stiefeln daherkommt? Wenn Sie in einem Boot sind, das brennt und versinkt, springen Sie da nicht in ein anderes Boot, das weniger brennt? Gerade noch dicht sinkt? Wahrscheinlich ja.
Oder? Hey, Paulette! Ouais! T'as encore du pain pour demain?
Il me reste encore trois pains.
Am Schluss wäre für mich fast alles aus gewesen. Ich brauchte für mich und Marie ja noch die französische Ausreisegenehmigung.
Sie sind mit meiner Freundin Nadine zusammen gewesen, Mr. Seidler. Ja, alors. Ich bin Beamtin des französischen Staates.
Aber hier, Mademoiselle, sind alle meine Papiere.
Alles Fälschungen. Nein. Sie können von mir die Ausreisegenehmigung nicht bekommen. Weder für Sie noch für Ihre Frau. Aber sagen Sie mir, was haben die Deutschen gegen Sie?
Ich habe... Sie sind die Erste, die danach fragt. Ich bin aus einem ihrer Konzentrationslager geflohen. Ich bin durch den Rhein geschoren. Von Paris musste ich dann nach dem deutschen Einmarsch... Aber...
Das sind die Visa de Sortie. Für Sie und Ihre Frau. Au revoir, Monsieur, et bon voyage.
Ich habe das Visa de Sortie. Ich habe das Visa de Sortie. Weidel war gestern dort, auf dem Fremdenamt. Er war da. Ich habe alles. Ich fahre. Du, hörst du mir überhaupt zu?
Sie glaubt, Weidel wiederzusehen. Auf dem Schiff oder da drüben.
Ihr Wunsch ist erfüllt.
Wenn Marie diesen Kontinent hinter sich gelassen hat, wird sie Ruhe finden. Wird nur noch einen Wunsch haben, in Ruhe gelassen zu werden. Sie wird aufhören, einen Mann zu suchen, der gar nicht gefunden werden will.
Vielleicht wäre dieser Mann im Gegenteil glücklich, wenn er noch einmal aufgestöbert werden könnte.
Das Schweigen dieses Mannes ist endgültig.
Letzte Station, das Hafenamt. Alle Papiere sind abgestempelt. Auch ich bin nun reisefertig.
Was ist das? Ein Hut.
Ein Abschiedsgeschenk.
Hübsch. Er passt sogar. Ah, du hast die verrücktesten Einfälle. Sag mal du, wieso sind wir erst in Marseille zusammengekommen? Du, mir ist so bang. Warum ist mir so bang? Als ob ich etwas Wichtiges vergessen hätte. Etwas Unersetzbares. Ich könnte alle diese Koffer hier wieder auspacken und wühlen.
Vielleicht... bin ich es.
Mir kommt es vor, als seist du schon damals dabei gewesen. In meiner Kindheit. So ein wildes, braunes Jungengesicht. So ein Gesicht, wo du als Mädchen nicht Liebe erfährst, aber dich fragst, was das wohl sein mag, die Liebe. Nichts darf endgültig sein. Kein Abschied. Keine Abfahrt. Nur der Tod.
Der andere?
Der Arzt? Wir wollen uns nichts vormachen. Du weißt, wer uns trennt. Der nicht.
Also immer noch Weidel?
Wir wollen uns doch nicht belügen. In der letzten Minute. Du. Und ich.
Marie, dein Mann ist tot.
Da sieht man, was man von deinen großen Wahrheiten zu halten hat. Weidel war gestern in der Präfektur. Es gibt da eine kleine, drollige Beamtin, die gab mir sofort das Visa de Sortie, als ich sagte, ich bin Marie Weidel. Sie hatte sehr gütige Augen. Und da habe ich Mut gefasst und gefragt, ob mein Mann noch lebt. Und sie sagte in einem ganz altmodischen Ton, beruhigen Sie sich. Sie werden vielleicht schon auf der Fahrt noch mit Ihrem Liebsten vereint werden.
Ich sehe, Sie werden ungeduldig. Ich weiß, auch Sie haben heute Abend noch was zu erledigen. Sie wollen ja auch abfahren. Das Ende der Geschichte will ich Ihnen aber noch erzählen. Ich bin in das Büro der Transport Maritime gegangen und habe mein Schiffsbillett zurückgegeben. Bei den wartenden Menschen löste das einen Sturm auf den Schalter aus, aber solche Stürme kann man überstehen. Das ist alles. Ich möchte jetzt, dass Sie gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Leben Sie wohl. Am Morgen der Abfahrt der Montréal lief ich aus dem Hotel de la Providence zum Belsens hinüber. Fischernetze waren zum Trocknen ausgelegt. Ein paar Frauen, die ganz verloren aussahen auf dem riesigen Platz, flickten an den Netzen. Die ersten Läden wurden geöffnet. Zeitungsjungen schrien an den Straßenecken. Die Zeitungsjungen, die Fischersfrauen, die Händlerinnen, die Arbeiter auf dem Weg zur Frühschicht, sie alle gehörten zur Menge derer, die nie abfahren. Mag geschehen, was will. Was wäre auch aus mir, dem Flüchtling, geworden, wenn Sie nicht geblieben wären? Sie waren mir dem weisen Vater und Mutter, Bruder und Schwester. Ich traf Sie unten am Hafenamt, Marie, und den Arzt. In den Hangar durfte ich nicht. Marie bat mich, Sie zu küssen. Ich tat es. Dann schickte der Arzt Sie in das Büro der Transport Maritime, wo Sie noch eine Gepäckversicherung unterschreiben musste. Der Arzt drückte mir die Hand und dankte mir. Ich fragte, wofür? Er sagte, für alles. Bis ans Ende der Welt. Auf einmal, ich wusste nicht, warum gerade jetzt, ergriff mich der Kummer um den Toten, den ich nie im Leben gekannt hatte. Wir waren zusammen zurückgeblieben. Er und ich. Ich habe damals zum ersten Mal alles ernst bedacht. Vergangenheit und Zukunft. Einander gleich und ebenbürtig an Undurchsichtigkeit. Und auch den Zustand, den man auf Konsulaten Transit nennt. Und in der gewöhnlichen Sprache Gegenwart. Über den ehemaligen KZ-Häftling, der sich Seidler nannte, kann noch berichtet werden, dass es ihm ziemlich gleichgültig war, ob die Deutschen die Rhone-Mündung besetzten oder nicht. Er genoss noch ein Weilchen den Chor der Stimmen, die uns bis zum Grab beratschlagen, beschwatzen, beschimpfen, verspotten, belehren, trösten, am meisten aber trösten.
Er gab dem mexikanischen Konsul alle Papiere des toten Dichters Weidel zurück, hörte auch noch einige Gerüchte über diesen Weidel, der um Besseres gekämpft habe, um jedes Wort in seiner Muttersprache, und der damit auch etwas für sein Volk getan habe.
Dann verlässt er Marseille und geht auf die Pfirsichfarm des Großonkels seiner früheren Freundin Yvonne.
Er wird die Knarre in die Hand nehmen, sobald es zum bewaffneten Widerstand gegen die Deutschen kommt. Er wird ein Teil dieses Landes sein, seiner Menschen, der Arbeit, die sie verrichten. Selbst wenn man ihn zusammenknallen sollte, erscheint es ihm gewiss, dass man ihn nicht restlos zum Sterben bringen kann. Ab und zu fährt er nach Marseille hinein, bringt Claudine Obst und Gemüse, hört sich den uralten Hafenklatsch an und kommt ins Gespräch mit wildfremden Menschen. Und er fährt dann eines Tages in der kleinen Pizzeria über dem alten Hafen, die Montréal sei untergegangen, zwischen Dakar und Martinique auf eine Mine gelaufen.
Mir kam es vor, das Schiff sei in uralten Zeiten abgefahren. Ein Sagenschiff. Ewig unterwegs. Ich sitze in der Pizzeria mit dem Rücken zur Tür, denn jetzt erwarte ich nichts mehr. Doch jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, fahre ich zusammen. Als könnte Marie wieder auftauchen, die wundersam gerettete Schiffbrüchige. Es ist aber nur einer jener zahllosen Flüchtlinge, der einige oder gar keine Brotkarten hat, aber viel Zeit, um in einer kleinen Pizzeria zu verschnaufen. Aber sicher, der Platz ist frei. Haben Sie schon gehört, die Montréal soll untergegangen sein, auf eine Mine gelaufen. Erlauben Sie mir, Sie einzuladen? Zu einem richtigen Abendessen habe ich leider kein Geld, aber zu einer Pizza und zu einem Glas Rosé wird's reichen. Die Schifffahrtsgesellschaft gibt natürlich keine Auskunft. Wie immer.